HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Die Fußball-Bundesliga kehrt am Samstag zurück inmitten der Corona-Krise.
Persönlich finde ich Geisterspiele echt total beschissen. Mir fehlt da einfach alles. Mir fehlt der Gang zum Stadion, mir fehlt die Atmosphäre.
Ja, ich bin ja ein Fußballbekloppter und sage eindeutig, die sollen starten. Ich freue mich da drauf, ich bin auch heiß da drauf.
Auch für uns gilt, wie für alle anderen, dass es hier keine Extrawürste für die Bundesliga gibt.
Profifußballer und mich jetzt dagegen, wir stecken die gleiche Arbeit rein, wir stecken die gleiche Zeit rein. Und er darf in dem Fall weiterspielen und ich als Basketballer habe meinen Job verloren. Also das ist natürlich bitter und auch unfair.
Bundesliga, systemrelevanter als Kitas.
Bei der Fußball-Bundesliga, da geht es nicht um Sport, da geht es um Wirtschaft. Das sind letztlich Wirtschaftshilfen für große Unternehmen.
Wir versuchen Kindern beizubringen, dass sie Abstand halten sollen und ihr lasst schwitzende Männer in kurzen Hosen aufeinander los.
Eins zu null für König Fußball, denn für ihn, genauer gesagt für seine Mannschaften in der Bundesliga, ist die Corona-Sperre aufgehoben. Von diesem Wochenende an darf das Leder wieder über den grünen Rasen rollen, damit die schönste Nebensache der Welt wieder aus der Ecke herauskommt und Geld wieder Tore schießen kann. Aber es ist ein Anpfiff zur Geisterstunde, denn die Zuschauer stehen im Abseits und nicht in der Fankurve. Trainer und Ersatzspieler versammeln sich mundgeschützt zum Maskenball an der Seitenlinie und auflaufen darf nur, wer sich zuvor in Quarantäne fieberfrei warm gelaufen hat. Aber auch damit ist der Drops noch nicht gelutscht, denn gerade für die kleinen Vereine hat der Corona-Spielbetrieb, wie sonst der DFB-Pokal, seine eigenen Gesetze. Nur anders als beim DFB-Pokal können die Kleinen im Corona-Wettkampf keinen Pott gewinnen. Und was ist mit denen, für die der Fußball nicht ihr Leben ist? Nun, viele von denen nehmen Anstoß daran, wenn jetzt wieder Anstoß ist in der Bundesliga, während doch auf so vielen anderen Feldern die Corona-Beschränkungen in die Verlängerung gehen. Auf jeden Ball. Brot und Geisterspiele. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Wohl dem, der sich für Fußballspiele ohne Stadionpublikum, für Geisterspiele also begeistern oder sagen wir lieber ihnen zumindest etwas abgewinnen kann. Wie zum Beispiel mein Kollege Martin Maria Schwarz, wobei es ihm allerdings am liebsten wäre, wenn jetzt noch gar nicht gespielt würde. Aber eins nach dem anderen. Und zunächst mal weit zurück zu den Anfängen.
Es war das erste Geisterspiel der Fußballgeschichte. Das Rückspiel im Europapokal der Pokalsieger zwischen West Ham United und Real Castilla im Oktober 1980 in England. Im Hinspiel hatten die Fans von West Ham randaliert, die UEFA reagierte und schloss für das Rückspiel alle Zuschauer aus. Aber ich erinnere mich an mindestens ein Geisterspiel vorher, weil ich selbst daran teilnahm. Es war 1976 das Spiel meiner Schulklasse, der Quarta 2, gegen die Jungs der Parallelklasse von Quarta 1 auf dem Ascheplatz des Bischof-Neumann-Gymnasiums in Königstein. Ich weiß genau, dass da auch keine Zuschauer anwesend waren. Nicht mal Trainer oder Ersatzspieler, sowas hatten wir ja gar nicht. Auch kein Journalist, deswegen war davon noch nichts in der Zeitung zu lesen. Es war also niemand da, außer den 22 Spielern auf dem Platz. Nicht ein Mucks von draußen. Fehlte uns was? Nicht im Geringsten. Fußball ist eines jener Spiele, die so komplex sind, dass sie bei dem, der sie ausübt, alles absorbieren. Die gesamte physische und psychische Kraft. Fußball ist eines jener Spiele des Ganz-bei-sich-Seins. Eine Außenwelt? Existiert nicht. Ich habe sie auch nie vermisst. Weil ich diesen Sport liebe, seinen innersten Kern liebe. Und als Zuschauer? Ja, natürlich, die Atmosphäre eines Fußballstadions kann mit- und hinreißend sein, magisch, aber sie ist eine Begleiterscheinung, die nichts mit der Faszination am Spiel selbst zu tun hat, jedenfalls nichts mit meiner. Direkt vor dem Hörfunkgebäude des HR gibt es jede Menge Fußballplätze. Da wird in der Regel am Wochenende fast rund um die Uhr gespielt. Wenn ich daran vorbeigehe, bleibe ich stehen, studiere die Spielzüge, spiele und denke heimlich mit. Und da ist es herzlich egal, dass da nur unterklassige Amateure am Werk sind oder gar Kinder. Weil ich dem Spiel verfallen bin und mich jede Bewegung auf dem Feld in seinen Bann zieht, nicht das Drumherum. Letztens begegnete ich einem Kollegen, auch ein passionierter Fußballanhänger. Er fragte mich, ob ich in der langen Fußballpause etwas vermisst habe. Ich sagte erstaunlicherweise wenig. Er sagte, er auch nicht. Und Geisterspiele wird er sich nicht anschauen. Für ihn ist Fußball das Zusammensein mit den Fans. Und da wurde sie für mich wieder sichtbar. Die große Trennlinie, die die Fußballanhänger in zwei Lager teilt. Das sind die einen, und das ist vermutlich die Mehrheit, für die ist Fußball das Theater und das Getöse drumherum. Das Treffen mit anderen, das Zusammensingen, Anfeuern, sich in den Armen liegen etc. Das Spiel ist Mittel zum Zweck. Und da sind die anderen, vermutlich die Minderheit, für die ist eben Fußball das Spiel selbst. Und da ist es zweitrangig, ob da nun 50.000 Zuschauer sind oder gar keine. Nein, es ist sogar noch viel besser, weil ein Geisterspiel die Essenz des Spiels verkörpert, ohne das Gedröhne von draußen. Nun stehen uns also 81 Bundesliga-Geisterspiele ins Haus, wenn nicht noch alles zusammenbricht. Nicht, dass ich das gut finde, dass gespielt wird. Ich halte das gesellschaftlich für eine Zumutung, dass der Profifußball in diesen Zeiten sein System und seinen ohnehin schon vorhandenen Sonderstatus nur noch weiter festigt. Und das Gebäude finanzieller und anderer Maßlosigkeiten nicht ins Wanken gerät, was ich im Stillen für wünschenswert halte. Aber wenn es schon nicht zu verhindern ist, dann sind Geisterspiele die beste Lösung für die, die den Fußball lieben. Wie lautete nochmal der so gefeierte Spruch von Gary Lineker über das Fußballspiel? Ja, genau der mit dem und am Ende gewinnt Deutschland. Fußball ist ein Spiel, bei dem 22 Mann hinter einem Ball herjagen. Von 80.000 Zuschauern, die dabei sein müssen, damit das Spiel zum Spiel wird, hat er nichts gesagt.
Sagt mein Kollege Martin Maria Schwarz. Aber gerade die 80.000 Zuschauer mal X sind es wohl, die dem Fußball seine Macht verleihen, die dafür sorgen, dass König Fußball eben kein König ohne Land ist. Zu den unzähligen Fußballfans in Deutschland gehört auch der Schauspieler Peter Lohmeier, bekannt geworden unter anderem als Hauptdarsteller in Das Wunder von Bern, dem Film von Sönke Wortmann über das legendäre Endspiel der Fußball-WM 1954 und den Sieg der deutschen Mannschaft dabei. Und in letzter Zeit auch bekannt geworden als langjähriger Fan und Unterstützer des Amateurfußballvereins Altona 93. Guten Abend, Herr Lohmeier.
Schönen guten Abend.
Der Kollege Martin Maria Schwarz hat gerade gesagt, für ihn persönlich verkörpere ein Geisterspiel die Essenz des Fußballspiels, ohne das Gedröhne von draußen, wie er sagt. Wie wirken denn Geisterspiele auf Sie?
Ja, da meint der Kollege wahrscheinlich, wenn er am Spielfeldrand stehen würde, dann wäre das so. Also ich stehe gerne hier mal, gehe mal so sonntags um 11 Uhr und gucke, was die Amateure machen. Da sind ja auch nicht so viele Zuschauer manchmal, da bin ich schon gern dabei. Aber am Fernsehen ist das ganz, ganz schrecklich. Also das kann ich nicht nachvollziehen, weil die Kamera ja mein Auge bestimmt und mich nicht selber. Das heißt, man bräuchte immer eine Totale, um das nachzuvollziehen, was der Kollege da erzählt hat.
Könnten Sie sich denn Geisterspiele anschauen, vielleicht mit denen, die im selben Haushalt leben wie Sie, zu denen Sie dann keinen Abstand halten müssten und mit denen Sie dann vielleicht auch gemeinsam jubeln und einander in den Armen liegen könnten gegebenenfalls?
Grundsätzlich, wenn ich am Fernseher sitze und ein Spiel schon gucke, dann gucke ich das am liebsten alleine. Ich mag das überhaupt nicht, wenn neben mir jemand sitzt und irgendwelche Kommentare loslässt. So. Jubeln, das geht nur im Stadion. Also selbst bei irgendwelchen WMs, die wir mal gewonnen haben, bevor wir sie gekauft haben, ist das nicht möglich mit mir. Also entweder gucke ich alleine Fußball und habe die Atmosphäre aus dem Fernseher von den wirklichen Zuschauern, die dort sind, oder ich bin im Stadion.
Nun war immerhin von Franz Beckenbauer dieser Tage zu lesen, Geisterspiele könnten eine Chance sein für Spieler, die eigentlich sehr gut sind, im Training jedenfalls, aber nervös werden, wenn sie Massen von Zuschauern um sich herum haben. Wären Sie, Herr Lohmeier, neugierig, solche Spieler jetzt mal von einer anderen Seite zu erleben und den Geisterspielen vielleicht von der Seite etwas abgewinnen zu können?
Also ganz ehrlich, ich werde, da ich diesen Bezahlsender zwar gekündigt habe, aber immer noch mein Abo läuft, ganz kurz hineingucken, um da mal zu sehen, wie die Spieler sich verhalten, auch körperlich und auch zum Schiedsrichter hin und so weiter. Aber das ist was ich da nicht weiter verfolge. Das soll der Franz ruhig machen, in Ruhe und analysieren. Aber ich glaube, das Glück der Spieler interessiert mich eigentlich gerade gar nicht.
Das würde aber bedeuten, dass Sie dann auf unabsehbare Zeit wahrscheinlich gar keinen Fußball im Fernsehen sehen würden. Denn das ist ja im Moment die einzige Möglichkeit, Fußballspieler abzuhalten, eben in Form von Geisterspielen.
Ja, das wird wohl möglich noch lange dauern. Irgendwie wird darüber gar nicht, habe ich das Gefühl, darüber wird gar nicht nachgedacht. Es wird jetzt immer nur für so ein kurzzeitiges Denken bis zum Sommer nachgedacht. Wahrscheinlich denkt man, der ein oder andere Spieler, oh, wenn ich jetzt in die Liga wechsle, vielleicht ist da die Pandemie nicht mehr. Experten rechnen mit der zweiten Welle im Winter spätestens und dann denke ich mir, ja, ich muss darauf verzichten und ich werde darauf verzichten, weil ich habe auch diese Zeit, es war so eine Entwöhnungszeit. Also was ich am meisten mehr vermisse, ist, dass ich selber vorsichtig sein muss, wenn ich es denn dann wieder tue, wenn ich in den Park gehe. Aber da sind wir irgendwie dann auch nicht so im Zweikampf wie die richtigen, die Profis. Also das vermisse ich viel mehr. Das tue ich auch erst wieder wenn es irgendwie vernünftig ist. Aber die Entwöhnungszeit hat mir ein bisschen wirklich geholfen, dass ich jetzt auch sage, Wochenende muss meine Freundin jetzt nicht meckern, dass irgendwie am Samstag wir nicht länger einkaufen gehen können oder so oder spazieren gehen können. Also ist in Ordnung.
Sie haben ja angeregt, die Corona-Krise zum Nachdenken zu nutzen, gerade auch wenn während der Corona-Krise nicht gespielt würde, zum Nachdenken darüber, was man ändern könnte und vielleicht auch sollte im Fußball. Was würden Sie denn gerne ändern?
Also das ist ein wahnsinniger Katalog, aber wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, würde ich als erstes ändern, wenn dann die Liga irgendwann weitergeht, dass man die Fernsehgelder anders verteilt. Warum soll ein Meister mehr Geld kriegen als der Vorletzte oder Vorvorletzte, sondern das soll gleich wieder verteilt werden, damit für den Zuschauer, für den Fan, und ich unterhalte mich da auch gerne mit anderen Fans von erfolgreichen Mannschaften drüber, genauso, dass der Wettbewerb wieder ausgeglichen ist, dass das eine, die Spielergelder sind ohne Frage zu hoch und überhaupt die ganze Geschichte des Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstag, die ganze Woche Fußball ist leider unheimlich familienunfreundlich, sie ist sozial unfreundlich. Also das sind schon so Sachen, wo ich sagen würde, Samstag 15.30 Uhr, erste Liga, Sonntag die zweite Liga und dann in der Mittwoch vielleicht der Europapokal und fertig. So, abgesehen, wie gesagt, von den ganzen, das müssen wir uns ganz lange unterhalten, darüber, wie der Kommerz im Fußball seinen Platz genommen hat. Und vorgestern habe ich wieder ein Interview mit dem Herrn Windthorst gelesen, der nun auch gar nichts verstanden hat.
Dem Investor bei Hertha BSC.
Genau, und wo jetzt schon wieder Summen unterwegs sind, auch Einkäufe und wie auch immer, wo ich sage, das ist alles abstrus, das geht alles gar nicht.
Sagt der Schauspieler und Fußballfan Peter Lohmeier, bekannt geworden unter anderem als Hauptdarsteller des Films Das Wunder von Bern und nicht zuletzt als Fan und Unterstützer des Amateurvereins Altona 93. Vielen Dank. Und da ich gerade noch mal das Wunder von Bern erwähnt habe, wenden wir uns doch mal kurz dem ebenso legendären Bundestrainer zu, der an diesem Wunder maßgeblich beteiligt war.
Eines Tages machte Sepp Herberger eine wundersame Entdeckung.
Der Ball ist rund.
Und einmal in das Wesen der Materie eingedrungen, ließ er weitere Entdeckungen folgen.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Der nächste Gegner ist immer der schwerste.
Seitdem haben Fußballprofis aller Generationen mit Herbergers Methode das Feld weiter erkundet. Dabei ist Hans-Hubert Vogts aufgefallen.
Football is playing on Saturday 11 against 11.
Und auf Deutsch.
Das ist ein Spiel 50-50.
Klingt nicht ganz so gut. Aber der gewiefte Trainer hat sich auch in anderen Bereichen Verdienste erworben. Bereiche, die einem Sepp Herberger noch unbekannt waren. Zum Beispiel in der Technik, sich vor seine Spieler zu stellen.
Wir wissen ja alle, dass Mario das nicht gesagt hat, was er gesagt hat.
Auch Uli Hoeneß hat lange geknobelt, bis er eine Antwort hatte auf die Frage, was die Bayern eigentlich so groß macht.
Punktemäßig haben wir in der letzten Woche ganz schön gepunktet.
Punktemäßig also. Lange Zeit war auch ungeklärt, was eigentlich derjenige ist, der ein WM-Endspiel gewinnt.
Wer das Endspiel gewinnt, der ist Weltmeister.
Ja, das ist es!
Nur ein Kaiser versteht es, Fundamentalerkenntnisse des Sportes in so heiterer Art zu präsentieren. Ganz im Gegensatz zu Udo Lattek.
Dass die Entlassung okay ist, das ist okay.
Jogi Löw dagegen eröffnete der Fußballwelt ein ganz anderes Phänomen. Eines, das bislang noch niemand je im Blick gehabt hätte.
Die Mannschaft hat auch ihr eigenes Ego zurückgestellt und hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt.
Und Jürgen Klopp stellte unmissverständlich klar,
wir akzeptieren die Ergebnisse, wenn sie denn zustande gekommen sind, tatsächlich auch als solche.
Aber nur, wenn sie als solche auch tatsächlich zustande gekommen sind.
Ich habe fertig. Die besten Sprüche des Fußballs im Originalton. So heißt diese Sammlung gesprochener Fußballweisheiten, die meine Kollegen Ulrich Sonnenschein und Martin Maria Schwarz schon vor vielen Jahren auf CD verewigt und mit Kommentaren versehen haben. Wir werden später noch mehr aus diesem Füllhorn schöpfen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur am Beginn dieses Wochenendes, an dem auch die Fußball-Bundesliga wieder zu spielen beginnt, wenn auch ohne Zuschauer auf den Rängen und ohne Umarmungen oder gar Rudelbildungen auf dem Platz, wo natürlich auch Spucken nicht mehr erlaubt ist. Auf jeden Ball, Brot- und Geisterspiele, so haben wir unseren heutigen Tag genannt. Und nachdem wir uns vorhin schon mit den Geisterspielen beschäftigt haben, kommen wir jetzt zum Brot. Denn auch Profifußballvereine müssen sich ihr Brot verdienen. Und nur die wenigsten von ihnen können stattdessen Kuchen essen, wie Bayern München. Längst hat der Profifußball sein eigenes Geschäftsmodell, aber genau dieses Geschäftsmodell ist ganz besonders anfällig für eine Krise, wie wir sie gerade erleben, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Der Profifußball ist also in Bedrängnis geraten und bemerkenswerterweise sieht er sich auch bedrängt von der Kritik vieler Fußballfans. Beobachtungen unseres Sportreporters André Rothe.
Der Profifußball in Deutschland spielt am Wochenende wieder und keiner geht hin. Unter normalen Voraussetzungen eine Horrorvorstellung, wäre da nicht das Coronavirus. Aber nicht nur das. Immer mehr Fans haben europaweit keine Lust mehr auf das aktuelle Geschäftsmodell Profifußball. Zum Beispiel die Fanvereinigung Unsere Kurve mit Sprecher Thomas Kessen.
Die Tatsache, dass jetzt ohne Fans gespielt werden soll, ist nur das offenkundig Sichtbarste, um zu zeigen, dass es einfach nur um die Kohle geht, dass ein in unseren Augen krankes System Profifußball weiterhin am Leben erhalten werden soll, was wir grundsätzlich nicht unterstützen.
Laut Kessen funktioniere das Produkt Profifußball nur mit Fans. Vereine haben sich für viele zur Ich-AG weg vom Publikum entwickelt, von vernünftigen Wirtschaftsmodellen ganz zu schweigen.
Wenn man sich anguckt, dass kaum anderthalb Monate Spielpause schon ausreichend sind, um 13 von 36 Erst- und Zweitligisten an den Rande der Insolvenz zu treiben, dann ist das für uns das offensichtlichste Zeichen dafür, dass das gesamte Fußballbusiness schiefläuft. Wir sind der Meinung, dass das so nicht weitergehen kann.
Ob eine mögliche Taskforce der deutschen Fußballliga nach Corona eine Reform des Fußballs bringt, da will sich Thomas Kessen überraschen lassen. Bei einer anderen möglichen Überraschung ist er sich sicher. Fanansammlungen am Rande der Spiele rund ums Stadion oder in Innenstädten wird es für ihn am Wochenende nicht geben.
Die deutschen Fans haben gezeigt, insbesondere die deutschen Ultragruppen haben zu Beginn von Corona gezeigt, dass sie sich der Bedeutung dieses Themas bewusst sind, auch gesamtgesellschaftlich bewusst sind. Sie waren beispielsweise ja die Ersten, die angefangen haben mit Nachbarschaftshilfe für Menschen, die in der Risikogruppe sind. Dass man davon ausgeht, dass ausgerechnet diese Personengruppe jetzt organisiert dazu aufruft, sich wieder aller Vorgaben zu treffen und dergleichen, halte ich für vollkommen ausgeschlossen.
Viele Fans wären weiter als viele Vereinsverantwortliche glauben. Denn ähnlich wie in reichen skandinavischen Ländern, wo Vereine keine teuren Spieler kaufen, zählt auch in Deutschland für den Fan sein Club.
Letztendlich ist es der Verein, der für die Fans zählt und nicht der kurzfristige, auf Teufel komm raus erkaufte sportliche Erfolg. Und ich glaube, das ist etwas, das ist in den Chefetagen mancher Vereine oder Verbände noch nicht so hundertprozentig angekommen. Oder es ist angekommen, aber man hat einfach selber andere Interessen.
Am Wochenende wird aber erstmal gespielt. Ob aber bis zum Ende der verlängerten Saison alles glatt geht, Thomas Kessen ist skeptisch.
Es muss nur irgendwo in diesem ganzen System minimal etwas schiefgehen nach Wahrnehmung der DFL und dann steht das ganze Kartenhaus nur noch auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Saison vielleicht doch nicht so aalglatt beenden, wie es die DFL sich wünscht.
Nie war wohl die Seele des deutschen Fußballfans angeknackster als derzeit. Denn auch wenn die Spiele an diesem Wochenende unverschlüsselt im TV laufen, so richtige Freude will darüber nicht aufkommen.
Ich werde mir zwar wahrscheinlich das Spiel meines Vereins angucken im Free TV, ja, aber ganz ehrlich, jedwedes Ergebnis, das da jetzt zustande kommt, ist ohne sportlichen Wert. Es ist mir egal.
Eine von vielen Stimmen aus den Reihen der Fußballfans angesichts von Geisterspielen und angesichts einer Profifußballbranche, deren Geschäftsmodell nicht nur zurzeit in einer Krise, sondern auch ganz grundsätzlich in der Kritik steht. Darüber habe ich heute Nachmittag mit Thomas Kistner gesprochen. Er ist sportpolitischer Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Herr Kistner, schauen wir uns mal an, wie weit dieses Geschäftsmodell jetzt in der Corona-Krise trägt. Einnahmen aus Eintrittsgeldern können Bundesliga-Vereine auch in nächster Zeit nicht erzielen, weil ja keine Zuschauer ins Stadion dürfen. Aber mit welchen Einnahmen können Sie ab diesem Wochenende wieder im wahrsten Sinne des Wortes rechnen?
Naja, die Haupteinnahme fließt mit dem Wiederanpfiff am Wochenende. Das sind gut 230 Millionen Euro, die letzte Rate des Pay-TV-Betriebs. Die wird dann nämlich fällig. Und das ist auch der Grund. Das ist das goldene Kalb, um das jetzt getanzt wird. Es braucht diese 230 Millionen, um die Clubs, darunter ungefähr ein Dutzend, die diese Einnahmen bereits verpfändet haben, also ihren Anteil an diesen Einnahmen, am Leben zu erhalten.
Eine andere annähernd wichtige Einnahmequelle für Fußballvereine neben den Übertragungsrechten sind Gelder von Unternehmen, die einen Verein sponsern. Dieses Sponsoring funktioniert, sagen viele, nicht ohne Fans und zwar auch nicht ohne Fans im Stadion. Soweit Sie das überblicken können, Herr Kistner, wie steht es seit Beginn der Corona-Krise um die Beziehungen zwischen Bundesliga-Vereinen und ihren Sponsoren?
Also die Verträge, die am Laufen sind, die werden ja in irgendeiner Form bedient werden müssen. Da kommt es natürlich auf die Klauseln an, was bei Ausfällen wie diesen Ausfällen, die zwar unvorhergesehen, aber entstanden sind, aber nun einfach Ausfälle sind, was da vorgesehen ist für die Geldflüsse. Grundsätzlich aber wird es sicherlich so sein, dass sich viele Sponsoren des Fußballbetriebs sehr genau in den nächsten Jahren anschauen werden, was sie da überhaupt noch leisten können. Denn die Krise betrifft alle, das geht weit über den Fußball hinaus. Der Fußballbetrieb lebt ganz existenziell von seinem gesellschaftlichen Wert und damit ist er ganz extrem anfällig auf der Image-Ebene.
Auf die gesellschaftliche Stellung, womöglich auch Sonderstellung des Fußballs werden wir im Laufe der Sendung noch eingehen, wenn wir im wirtschaftlichen Bereich bleiben. Für die Top-Fußballligen anderer Länder steht ein Neustart ja noch bevor. Sie sind zum Teil sogar noch weit davon entfernt, wieder starten zu können, sodass die deutsche Bundesliga durch ihren Start an diesem Wochenende zum Weltmarktführer werde, sagen Beobachter. Was heißt das denn konkret für die Vereine?
Das könnte sich natürlich insofern positiv auswirken, wenn das noch eine Weile anhält, wenn es jetzt noch einige Spieltage so geht und da entsprechende Spannung evoziert werden kann. Da müssen wir auch sehen, wie wirkt das dann wirklich, wenn da in leeren Stadien gespielt wird und wie kommt das insgesamt rüber. Bestenfalls kann es eine große Werbung für den Ligabetrieb, für den Deutschen sein. Das ist sicherlich das, was sich die Liga davon auch verspricht. Und das wirkt sich dann beim Verkauf künftiger Rechte im Ausland, insbesondere in Asien, entsprechend aus. Darauf schielt man ja schon lange. Man versucht da mit den Engländern zu konkurrieren, was bisher nicht funktioniert hat. Aber schlimmstenfalls kann der Schuss natürlich auch nach hinten losgehen, dass gähnende Langeweile vor Geisterkulisse wahrgenommen wird und weitere Imageverluste eintreten. Also wir dürfen nicht vergessen, bei diesem Geschäft dreht sich eigentlich alles um die Imagewerte, die transportiert werden können. Die Kernklientel wird im Fußball immer erhalten bleiben. Das sind die Leute, die bis hin zur Bettwäsche sich auf dieses Leben eingerichtet haben. Die leben im Rhythmus der Spielkalender. Aber es gibt ein ganz großes Potenzial von Fans, die gelegentlich reinschauen. Wir müssen an die Mütter denken, die ihren Kindern Fanartikel kaufen. Der Merchandising-Bereich ist sehr, sehr groß. Da kommen dreistellige Millionenbeträge jedes Jahr rein. Wenn es hier eine große Abkehr, eine gesellschaftliche Abkehr gibt und diese Gefahr droht, dann wird der Fußball ein, zwei Stufen wirtschaftlich heruntergedimmt werden. Und das hat dann große Konsequenzen.
Am Fußball verdienen ja auch nicht so knapp Wettanbieter und Glücksspielanbieter. In dem Zusammenhang hat sich die Antikorruptionsorganisation Transparency Deutschland zu Wort gemeldet. Sie warnt davor, dass wenn jetzt erstmal nur in Deutschland Profifußball gespielt würde, würden sich jetzt Wettanbieter und Glücksspieler auf den deutschen Markt konzentrieren. Und dann würden auch Wettbetrüger mit von der Partie sein. Teilen Sie diese Befürchtung?
Naja, auf der Hand liegt, das ist ja in der Natur der Sache, dass sich Wettbetrüger mit der Sache auseinandersetzen. Das, glaube ich, ist unzweifelhaft. Die Frage ist, ob sie und wo sie ansetzen können. Erfahrungsgemäß sind da vor allem die unteren Ligen betroffen. Also man wird sicherlich genau auf den Drittligabetrieb vor allem schauen müssen, wenn es wieder losgeht. Aber dann kommt natürlich auch dazu, dass der ein oder andere Club, der um Auf- und Abstieg kämpft, vielleicht etwas sensibler sein kann. Da die Gesamtproblematik, die sich um diese spezielle Situation dreht, ja auch mit Geld, mit finanziellen Notlagen verknüpft ist, ist natürlich eine erhöhte Gefahr gegeben, dass hier von außen eingegriffen wird und das manipuliert wird. Wird schon auch nicht vergessen, viele Wettanbieter haben sehr starke Verbindungen zu den Clubs. Einige treten immer mehr als Sponsoren von Clubs auf, also da sind teilweise ja auch schon Vernetzungen gegeben.
Jetzt haben wir so die einzelnen Sektoren durchlaufen, auf denen im Fußball Geld verdient wird. Nun haben wir eben im Beitrag des Kollegen André Rothe, den Sprecher einer Fanvereinigung, sagen hören, wenn anderthalb Monate Spielpause schon dazu führen, dass 13 von 36 Erst- und Zweitligisten an den Rand der Insolvenz geraten, dann zeige das doch, dass am Geschäftsmodell, und damit haben wir wieder das Geschäftsmodell insgesamt, also dass am Geschäftsmodell des Profifußballs etwas nicht stimme. Sehen Sie das auch so?
Das ist absolut so. Die Clubs bilden erkennbar keine Rücklagen. Es wird ständig immerzu in neue Spieler investiert. Also das ist ein Fehler im System. Und um diesen Fehler im System wird es in Zukunft gehen. Denn wir können das auch nicht mit einer Gehaltsobergrenze, glaube ich, bekämpfen. Dem stehen rechtliche Regularien im Arbeitsrecht, Europarecht und andere Dinge entgegen. Und auf der anderen Seite wird der Betrieb natürlich von Leuten bestimmt, die von denen man keine Einsicht erwarten kann. Also es geht um die totale Gewinnmaximierung. Spieleragenten ziehen de facto die Fäden im Hintergrund. Sie bestimmen das Geschäft und von diesen Leuten bei allem Respekt, also von umgeschulten Fahrlehrern, Pizzabäckern oder auch Leuten, die aus der kurzen Hose direkt in den Dreireiher umgestiegen sind, von solchen Leuten ist nicht zu erwarten, dass sie irgendwelche soziale Kompetenz entwickeln. Also das wird nur mit knallharten Regelungen gehen. Und die sehe ich einem sich selbst regulierenden Betrieb wie dem Fußball bisher nicht, denn dort haben immer die Finanzstärksten die Hosen an. Auch das ist letzten Endes ein Problem, das zu massiven Verlusten bei den Fans, zu Imageeinbußen führen kann.
Das heißt, Sie rechnen nicht damit, dass nach und aufgrund der Corona-Krise sich grundlegend etwas ändern wird am Geschäftsmodell des Profifußballs?
Nein, damit ist eigentlich nicht zu rechnen. Also ich glaube nicht. Es ist sehr viel Wirtschaftskraft, sehr viel Finanzpower drin, aber es hat immer ein bisschen an Sozialkompetenz und ja, an all dem, was man als Geist bezeichnet, im Fußball gefehlt. Und die Geisterspiele haben damit nichts zu tun, mit diesem Geist.
Thomas Kistner, sportpolitischer Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. So, und jetzt greifen wir nochmal mitten hinein in den bunten Strauß von Fußballweisheiten, die meine Kollegen Martin-Maria Schwarz und Ulrich Sonnenschein gesammelt und kommentiert haben.
Entscheidend im Fußball ist das Zweikampfverhalten, vor allem im Kampf gegen die Männer mit den großen Mikrofonen. Aber auch hier gelten die Gesetze des Platzes. Lothar Matthäus ist unwidersprochen der Meister darin, vor dem Gegner am Ball oder am Mikrofon zu sein.
Es ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
Gegen diese Dynamik ist auch bei Reportern kein Kraut gewachsen. Es geht aber auch anders. Auflaufen lassen. Eine Spezialität von Andreas Brehme.
Wie wollen Sie es gewinnen?
Müssen wir mal abwarten.
Welche Taktik geben Sie aus?
Wissen wir noch nicht.
Sind Sie immer so kurz angebunden?
Ja, ist doch besser so, oder?
Warum?
Ich meine, da kann man nichts Verkehrtes machen.
Diese Methode des wirksamen Blockens beherrscht mittlerweile auch der Trainer Holger Fach.
18 Punkte, Sie können nicht zufrieden sein mit der Hinserie. Vielleicht mal so ein kleines Fazit.
Wir sind nicht zufrieden.
Das ist das Fazit.
Das ist das Fazit. Souveräner war da nur Ewald Lienen. Kaum einer beherrscht es so gut wie er, den Gegner mit seinen eigenen Tricks zu überlisten.
Ewald Lienen, Sie wirken ein bisschen ratlos. Was stimmt da in der Mannschaft denn nicht?
Schauen Sie mal, Sie sehen, machen mir einen ratloseren Eindruck als ich in Ihren Fragen.
Weniger knapp und trocken in der Wahl seiner Mittel ist Rudi Völler. Im mittlerweile legendären Duell mit Waldemar Hartmann nach dem respektablen 0:0 gegen Island im September 2003 setzte er ganz aufs Grätschen.
Nein, auch diese Geschichte mit der Unterhaltung, die Sie Samstagabend noch hat, soll er doch Samstagabend Unterhaltung machen und kein Sport, kein Fußball. Da soll er wetten, dass man soll den Gottschalk ablösen, wenn sie mit mir lieber ist. Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören.
Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum
die Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?
Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingebracht.
Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, bist schön locker.
Okay.
Lass ihn rüber. Jetzt lässt er ihn rüber. Halt mal drauf.
Auf jeden Ball Brot und Geisterspiele, der Tag in HR2 Kultur. Nicht nur die Mannschaften der Fußball-Bundesliga stehen vor einem Ende der Corona-bedingten Zwangspause, sondern auch für die Bundesliga-Teams im Frauenfußball soll es ein solches Ende geben. Für sie stehen noch 6 Spieltage aus, um die Saison ordentlich abzuschließen. Und gerade auch für den ersten FFC Frankfurt, den erfolgreichsten deutschen Frauenfußballverein, ist das wichtig. Denn der erste FFC Frankfurt wird ab der kommenden Saison unter dem Dach von Eintracht Frankfurt antreten. Für die Frauen soll es Ende Mai in 14 Tagen wieder losgehen. Und unsere Sportreporterin Martina Knief hat sich daraufhin umgehört beim ersten FFC.
Der Tag von Tanja Pawolek ist entschleunigt. Keine Alltagshetze mehr, vom Job zum Trainingsplatz und wieder zurück. Ihre Arbeit als Azubi beim Hessischen Fußballverband erledigt sie im Homeoffice. Trainiert wird beim ersten FFC Frankfurt in Kleingruppen.
Es ist deutlich entspannter, aber auch irgendwie komisch, weil man den ganzen Rummel am Tag natürlich gewohnt ist. Ich sage gerne, dass ich die Zeit wieder haben will, wo mehr los ist, wo wir auch auf Auswärtsfahrten sind und mit der ganzen Mannschaft zusammen trainieren oder auch im Büro bin.
Das mit den Auswärtsfahrten könnte schon bald wieder klappen, denn auch die Frauenfußball-Bundesliga plant den Restart. Findet das Hygiene- und Orga-Konzept die volle Zustimmung und gibt es das okay von der Politik, soll es schon bald wieder losgehen, so Siegfried Dietrich, Vorsitzender des Ausschusses Frauen-Bundesligen.
Am besten wäre es, wenn wir Ende Mai auch wieder loslegen können, wenn wir die Saison zum 30.06. auch fertig spielen können und wenn wir damit auch Gesicht gezeigt haben als Frauenbundesliga im Gleichklang mit den Männern und dann auch im Prinzip die Saison finalisieren können.
Für die Spielerinnen heißt es dann erstmal mehrere Corona-Tests durchführen, um dann wieder ins volle Mannschaftstraining einsteigen zu können. Spielt die Angst dabei mit, Tanja Pawolek?
Es ist ganz normal, wie jeder andere machen wir uns auch Gedanken bezüglich des Coronavirus, aber ich denke nicht, dass wir damit mit Angst umgehen müssen, weil wir Spielerinnen auch gut darauf vorbereitet sind.
Und für den ersten FFC Frankfurt bedeutet das auch, die letzte Saison als FFC noch sportlich beenden zu können, bevor der erfolgreichste deutsche Frauenfußballverein in der kommenden Spielzeit als Eintracht Frankfurt in der Bundesliga antritt. Für Siegfried Dietrich, den jahrzehntelangen Manager des FFC, hat dies eine große Bedeutung.
Ich glaube, das ist eine tolle Entwicklung für den Frauenfußball in Frankfurt, eine tolle Entwicklung für den Frauenfußball in Deutschland und ich denke auch für die Eintracht eine Win-Win-Situation als großer Verein, der auch gesellschaftliche Verantwortung zeigt und weit über den Tellerrand hinaus des Fußballs sich engagiert.
Jetzt gilt es für die Mannschaft, um Spielführerin Tanja Pawolek noch einmal alles im FFC-Trikot zu geben. Den guten Start nach der Winterpause dann im Frühsommer weiterzuführen und auf dem Rasen im Stadion am Brentanobad wieder das zu erleben, wofür man diesen Sport macht.
Das ist einfach das, wovon der Sport lebt, von den Emotionen, von den Siegen, von den Niederlagen als Mannschaft. Und darauf freue ich mich einfach wieder, als Mannschaft zusammen zu sein und eben durch Höhen und Tiefen zusammen durchzugehen. Und das ist das, wovon der Sport lebt, natürlich auch von den Fans. Aber darauf freue ich mich natürlich am meisten.
Tanja Pawolek hofft, dass ihre Tage dann auch wieder so richtig hektisch werden.
In 14 Tagen, am 29. Mai, soll auch in der Frauenfußball-Bundesliga wieder gespielt werden, so wie bereits von diesem Wochenende an bei den Männern. Allerdings, wie gesagt, ohne Zuschauer im Stadion und unter besonderen Hygieneauflagen. Aber Fußball ist mehr als nur die Bundesliga und deshalb spreche ich jetzt mit Thomas Sobotzik, Geschäftsführer des Fußballvereins Kickers Offenbach, der in der vierten Liga der Regionalliga Südwest spielt. Guten Abend.
Guten Abend.
In den ersten Ligen dürfen jetzt erstmal nur sogenannte Geisterspiele stattfinden, was ja viele schon als eine erhebliche Einschränkung empfinden. Aber für die unteren Ligen dürften die Aussichten noch trüber sein. Haben Sie überhaupt irgendeine Aussicht, in dieser Saison noch spielen zu dürfen?
Sieht so aus, als wenn wir diese Saison nicht mehr zu Ende spielen. Es ist zwar noch nichts Offizielles, aber alle Zeichen deuten darauf, dass diese Saison sportlich nicht zu Ende gespielt wird.
Welche Folgen hat denn eine solche erzwungene Abstinenz über Wochen, über Monate hinweg für einen Verein wie Kickers Offenbach?
Naja, abseits des emotionalen Bereiches für unsere Fans und Unterstützer ist es eben so, dass das ja einem Berufsverbot gleichkommt, denn auch unsere Spieler möchten schlicht und einfach ihre Arbeit nur nachgehen. Das dürfen sie aktuell nicht. Das ist schon immens und für uns als Verein ist es natürlich ein wahnsinniger wirtschaftlicher Schaden, der dort entsteht, denn in der Regionalliga haben wir kaum oder gar keine TV-Einnahmen zu verzeichnen, sodass wir uns lediglich aus zwei Säulen finanzieren. Auf der einen Seite sind das Werbeeinnahmen und auf der anderen Seite die Einnahmen aus dem Ticketing.
Haben Sie in diesen Kontakten auch Kontakt zu anderen Vereinen der Regionalligen? Gibt es sowas wie eine Solidarität untereinander?
Wir haben schon Kontakt. Gerade die Traditionsvereine sind bundesweit ganz gut vernetzt und sind da sehr in einem regelmäßigen Austausch.
Wenn nun die Vereine der unteren Ligen nicht spielen können, ist das aus Ihrer Sicht schlimm genug? Das haben Sie gerade geschildert, ganz klar. Aber haben Sie, Herr Sobotzik, als Geschäftsführer von Kickers Offenbach zusätzlich ein Problem damit, dass die oberen Ligen jetzt wieder anfangen können zu spielen?
Nein, ich habe überhaupt kein Problem damit. Vielmehr begrüße ich das und wünsche mir, dass das natürlich auch für unsere Liga umsetzbar wäre. Denn auch in der dritten, auch in der vierten Liga spielt man 11 gegen 11 mit einem Ball und einem Schiedsrichter. Von daher würde ich mir wünschen, dass auch wir spielen dürften.
Was müsste denn geschehen oder was könnte auch geschehen aus Ihrer Sicht, damit Sie in dieselbe Lage kommen wie die Bundesliga-Vereine der ersten und oberen Ligen?
Ich kann es Ihnen nicht im Detail nicht beantworten, denn es wurde uns schlicht und einfach seitens des Verbandes mitgeteilt, dass dieses Hygienekonzept, wie es in den ersten drei Ligen umgesetzt wird, für die Regionalligen oder zumindest für unsere Regionalliga Südwest nicht umzusetzen sei, aus organisatorischen und finanziellen Gründen. Im Detail haben wir das bis jetzt noch nicht erfahren.
Sie haben sich ja dafür stark gemacht, dass die Saison nicht wieder auflebt. Warum?
Das stimmt so nicht.
Aha, okay, dann sagen Sie, wie es war.
Ich habe mich dafür ausgesprochen, dass wir auf jeden Fall weiterspielen. Denn wie ich eben schon sagte, wir können natürlich keine Fans zulassen oder Stand jetzt ist es eben noch nicht möglich, aber wir hätten eben als Kickers Offenbach die Möglichkeit, über unseren Fan-TV im Livestream den Fans die Spiele zu zeigen und ich weiß, dass das jetzt nicht der Idealzustand ist, aber es wäre auf jeden Fall für uns die bessere Alternative gewesen, zumal wir auch in diesem Rahmen unseren Werbepartnern einfach eine Präsenz hätten bieten können, denn dort hätten eben nicht wie 6, 7 oder 8.000 Zuschauer bei uns im Stadion normalerweise Platz genommen, sondern dort hätten 15.000 bis 20.000 Zuschauer zugeschaltet.
Diese ganze Krise und die Probleme, die insbesondere die unteren Ligen dadurch haben, die werfen ja auch einen Blick auf die Zukunft der vierten Ligen. Sie haben nun den Vorschlag gemacht, die jetzige dritte Liga aufzuspalten in zwei dritte Ligen. Welchen Zweck soll das haben? Wodurch würden sich diese zwei dritten Ligen voneinander unterscheiden?
Also dieser Vorschlag stammt von der SV Elversberg, jetzt wenige von mir. Wir unterstützen als Kickers Offenbach, wie im Übrigen auch 30 andere Vereine aus ganz Deutschland, diesen Reformvorschlag. Der Knackpunkt ist, dass die dritte Liga seit Jahren krankt. Es wird zwar immer so getan, als wenn es eine attraktive Liga wäre. Das stimmt rein medial betrachtet, aber wirtschaftlich betrachtet ist es ein Fiasko. Und deshalb ist das eine Struktur, die auf Dauer ohnehin nicht zu halten sein wird. Wir haben unten drunter ebenfalls die Probleme, dass die Regionalligen in sich völlig geteilt sind. Also wir haben da, sagen wir, Traditionsvereine oder auch Vereine, die generell unter Profibedingungen arbeiten. Und auf der anderen Seite reines Amateurtum ist auch eine große Ungleichheit und demnach auch können die Interessen auch nicht gleich sein. Dies wäre ein Schritt, der auch jungen Talenten, also die Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten produzieren eine Unmenge von jungen Talenten, die in der Regel keine Spielpraxis mehr finden, wenn sie aus der Jugend rauskommen. Dies wäre noch einfach eine Möglichkeit, auch diesen Spielern einfach eine Möglichkeit geben, auf einer vernünftigen Ebene im Profifußball Fuß zu fassen, um vielleicht auch dauerhaft sich dort zu etablieren.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass Ihr Verein, das Kickers Offenbach, diese Corona-Krise übersteht, von der wir ja alle nicht wissen, wie lange diese Krise noch andauern wird?
Ich bin recht zuversichtlich, dass wir das überstehen werden, denn wir haben ungemeinen Zuspruch. Unsere Anhänger, es wurden ja bereits die sogenannten Geist-Tickets kommuniziert. Wir haben mittlerweile mehr als 7.500 Karten verkauft für ein Spiel, was niemals stattfinden wird. Das ist unfassbar eigentlich. Ja, wir haben weiter auch eine gesunde Struktur im Verein mit zwei starken strategischen Partnern. Und nicht zuletzt auch die Unterstützung der Stadt Offenbach, sodass ich fest daran glaube, dass wir da rauskommen, gut rauskommen und unseren Anhängern wieder tolle Abende am Biberberg zeigen werden.
Thomas Sobotzik, Geschäftsführer des Fußballvereins Kickers Offenbach, der zurzeit in der vierten Liga der Regionalliga Südwest spielt. Vielen Dank. Auf jeden Ball, Brot und Geisterspiele, der Tag in HR2 Kultur. Nachdem meine Kollegen Martin Maria Schwarz und Ulrich Sonnenschein vor etlichen Jahren auf die Suche nach den besten Sprüchen des Fußballs gegangen waren, um sie im Originalton auf einer entsprechenden CD herauszubringen, da haben sie diese CD dann nicht ohne Grund unter das Motto gestellt: Ich habe fertig. Denn der Mann, der diesen Satz geprägt hat, Giovanni Trapattoni, ist in ihren Ohren der Vater aller Fußballsprüche. Ein Vater allerdings mit durchaus erwähnenswertem Nachwuchs.
Ich, Lukas Podolski.
Warum bin ich da eigentlich?
Jetzt nicht.
Guten Tag. Ich schon wieder da.
Genau, ohne Trapattoni lag hier jene Sprache brach, deren Grundlage er einst so kunstvoll gelegt hatte.
Ich kann diesen Käse nicht mehr hören.
Na, damit steht Rudi Völler aber allein.
Sind Sie bereit?
Ja. Na klar.
Ja, logisch.
Es gibt im Moment diese Mannschaft, wo einige Spieler vergessen, was sie sind.
Aber nach Trapattoni, wie gesagt, gab es keinen, der dieses Erbe wirksam weiterentwickelt hätte, obwohl es Ailton versuchte.
Für Thomas Schaaf, für Bremen, für meine Familie, für alles muss Deutscher Meister in Portugal das Campione.
Aber, das ist doch kein Vergleich zu Trainer Giovanni Trapattoni.
Sicher ist ein bisschen mehr Mehmet und mehr Basler.
Aber genau der fuhr den Sprachübungen der Spieler mit einem Machtwort dazwischen.
Wir sind ja hier in Deutschland und dann sollen wenigstens die Spieler, wo dieser Sprache nicht mächtig sind, die sollen dann sich angewöhnen, das Deutsch zu lernen.
Mein Gott, ey.
Mario Basler, wo dies sagte, hat die Spieler nachhaltig verunsichert. Seither versuchten es nur noch die Trainer, wie Matthias Sammer.
Du kannst das Knockout kriegen oder einen Knockout kannst du ja bekommen.
Das war gut gemeint, blieb doch aber in Phonetik und Sprachmelodie weit hinter der Leistung Trapattonis zurück.
Ein Trainer ist ein Idiot.
Auch Hans-Hubert Vogts versuchte, sich etwas vom Stil des Meisters Trapattoni abzuschauen.
And all the optimism come from this people and I hope we give that the people back.
Zum anderen mit Jena.
As a special match for Scotland, as a special match for me.
Vogts Ansprachen fanden wiederum so viel Anklang, dass ihm daraufhin Franz Beckenbauer nacheifern wollte.
It's a classic, we call it a Klassiker. It's a classic.
Aber nur Trapattoni ist a real Klassiker.
Was erlaubt Strunz?
Den Don dann.
Klingt das nicht herrlich?
Das ist wunderbar.
Fast schon wieder so wie damals.
Müssen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich. Ich habe immer die Schulde. Ich habe fertig.
Wir noch nicht ganz, denn es sind ja nicht nur sprachliche Blüten, die der Fußball treibt. Was den besonderen Reiz eines Fußballspiels, eines Spiels zweier Mannschaften ausmacht, und zwar den Reiz des Spiels an sich, das hat ja bereits zu Beginn der Sendung aus seiner Sicht der Kollege Martin Maria Schwarz beschrieben. Der Kollege Mario Scala hingegen wendet sich jetzt dem Eventcharakter des Fußballspiels zu, dem Zusammenspiel zwischen dem Geschehen auf dem Rasen und dem auf den Rängen oder auch zwischen dem Geschehen im Stadion und seiner Übertragung in die sprichwörtlichen Wohnstuben. Und er beginnt mit jenem legendären Bundestrainer, von dem ja in dieser Sendung schon die Rede war und der von seinen Spielern fast immer nur der Chef genannt wurde.
Laut Sepp Herberger kommen die Leute ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Spannung mag ein Aspekt sein, um die Anziehungskraft dieses Sports zu erklären. Mit dem Unterhaltungswert des Fußballs jedoch hat das nichts zu tun. Der Schriftsteller Frank Goosen verriet einmal, dass er, genau betrachtet, nicht ins Stadion gehe, um seine Mannschaft siegen zu sehen. Das schon auch, aber was ihn wirklich antreibe, sei, dass er sich beim Fußball mal so richtig aufregen könne. So richtig aufregen, Emotion pur, genau das führt direkt zum Unterhaltungswert dieses Spiels. Der legendäre Reporter Kurt Brumme kommentierte 1970 das Jahrhundertspiel Deutschland gegen Italien. Was Brumme gegen Ende sah, hatte mit Fußball wenig, mit Emotionen hingegen viel zu tun.
Das ist ein Fußball hier, das ist ja entsetzlich, das ist ja widerlich, was hier gespielt wird. Und jetzt schiebt ein Italiener den Ball noch weg. Man kann nur sagen, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Da liegt wieder einer am Boden. Burknitsch ist soeben verstorben, sehe ich.
Wenn Burknitsch schon sterben muss, kann er das nicht außerhalb des Platzes tun? Wo doch nur noch 4 Minuten zu spielen sind. Aber ist er wirklich tot?
Nein, er steht auf. Weil der Ball hereinkommt, der Schiedsrichter kümmert sich nicht drum.
Natürlich ist der Schiedsrichter ein entscheidender Faktor bei der Bestimmung des fußballerischen Unterhaltungswertes.
Haben Sie es gesehen? Guck mal genau hin. Ich habe nichts gesehen. Ganz schwer zu sehen. Da ist er, ganz kurz. Da war ein Tick hier. Doch, jetzt. Also das kannst du ja mit bloßem Auge gar nicht sehen.
Emotionen für die einen oder für die anderen, für das Spiel als solches oder angesichts entscheidender Szenen, deren Auslegung heiß umkämpft sind. Große Gefühle sind die Basis einer jeden gelungenen Unterhaltung. Dabei können sie ihren Ursprung im Privaten, aber auch im Nationalen haben. Legendär wurde der österreichische Reporter Edi Finger, der 1978 im Überschwang des Sieges über den übermächtigen deutschen Nachbarn etwas die sportliche Fairness vergaß und einen deutschen Spieler für eine aus seinen Augen Großtat lobte.
Eine Möglichkeit der Deutschen und daneben! Also der Abramczyk. Opusen möchte den Abramczyk dafür. Jetzt hat er uns geholfen, der brave Abramczyk, und daneben geschossen.
Aber Edi Finger weist in seiner Reportage auch auf eine weitere unentbehrliche Unterhaltungszutat hin. Die Notwendigkeit von Helden.
Schöne Möglichkeit, Kranke, Schussigkeit, Tor! Also ich kann nicht mehr, nachdem der Kranke, der Hansi Burli, also sein Papa, der Straßenbahner, wird sich freuen. Also schöner kann man es gar nicht machen. Da fehlen mir die Worte, da müsste ich ein Dichter sein.
Der Vater der Straßenbahner, der Junge aus kleinen Verhältnissen, der hier zu nationaler Größe wächst. Im Fußball werden Helden geboren und gestürzt. Je tiefer hinab, je höher hinauf, umso stärker ist die Identifikation mit den Heroen des Balles. Einer hat hier wahrlich Legendäres geleistet. Danke Gott, danke für den Fußball, danke für Maradona. Danke für große Fußballmomente, garniert mit Drogenproblemen, Doping, Übergewicht, gescheiterten Trainerversuchen, Fidel Castro, Magenverkleinerungen und viele mehr. Danke Diego, danke Pelé, danke Zidane.
Warum hat er das nötig? Dieser große Spieler, Kopfstoß gegen Materazzi. Und das in seinem letzten Fußballspiel überhaupt.
Danke aber auch an den rechten Verteidiger, der heroisch seinem Heimatverein immer die Treue hielt. Triumph und Tragik auf und neben dem Platz liegen oft nahe beieinander und sorgen verlässlich dafür, dass selbst Zeitgenossen und auch Zeitgenossinnen, die diesem Sport ja distanziert begegnen, von seinem Unterhaltungswert in den Bann gezogen werden. Und dann werden sie zu Fachleuten, die sich unterhalten fühlen, weil sie mitreden können. Und dann aktiv einen Beitrag leisten, dass auch bei den anderen keine Langeweile aufkommt. Selbst bei Niederlagen nicht, die sich ungefähr so anfühlen.
Die Älteren wissen vielleicht, wie die alten Western mit Clint Eastwood abliefen, wie der immer durch irgendwelche Wüsten laufen musste ohne Wasser.
Glücklicherweise kommt mit dem nächsten Spieltag wieder die nächste Oase, an der man Wasser tanken kann. Und irgendwann auch wieder eine Stadionbratwurst essen, mit oder ohne Clint Eastwood.
Aber auf jeden Fall für eine Handvoll Euro. Soweit der Kollege Mario Skalla über den Unterhaltungswert des Fußballs. Und an diesen Unterhaltungswert knüpfen wir jetzt an mit Dietrich Schulze-Marmeling, Journalist, Buchautor und gerade auch Autor vieler Bücher über den Fußball. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Gestaltung einer Bundesliga-Saison, dieses ständige Aufeinandertreffen von jeweils zwei Mannschaften in wechselnden Konstellationen, diese Reihe von Spielen, in denen es jedes Mal um Sieg oder Niederlage und am Ende um den Meistertitel geht, das alles erweckt ja den Eindruck, als würde da vor unseren Augen ein Kampf ausgetragen, der sowieso stattfindet. Aber in Wirklichkeit findet dieser Kampf doch einzig und allein zu unserer Unterhaltung statt. Liegt die Macht des Fußballs vielleicht gerade darin, dass trotzdem alle der Suggestion erliegen, da ging es auch unabhängig vom Unterhaltungswert tatsächlich um irgendwas Existenzielles?
Ja, ich glaube, dass Fußball mittlerweile doch in dieser Gesellschaft arg überhöht wird, wobei der Fußball, das sage ich wohlgemerkt als Fußballfan und auch als ein ausgesprochener Befürworter des professionellen Fußballs, also damit arbeitet man dann auch gegenüber der Politik und wir sehen ja jetzt mit der Fortsetzung der Liga in Form von Geisterspielen, dass man das auch als erfolgreich tut, indem man der Öffentlichkeit auch mit Hilfe von bestimmten Medien eben erzählt, wie systemrelevant dieses ganze Spiel wäre und dass es den Menschen in diesem Lande besser gehen würde, wenn der Ball wieder rollt, selbst wenn das ohne Zuschauer passiert.
Ob systemrelevant oder nicht, da kommen wir gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall scheint der Fußball ein Sport zu sein und ein Bereich zu sein, der viel gesellschaftliche Freiheiten erlaubt. Ich habe schon erlebt, dass ich zum Beispiel bei einer Familienfeier fast sämtliche Herren, es waren in diesem Fall tatsächlich alles Herren, für anderthalb Stunden nach nebenan zurückgezogen haben, um Fußball zu gucken. Aber mal angenommen, jemand hätte bei dieser Familienfeier gesagt, ich gehe mal eben ins Theater nebenan, da gastiert gerade die Royal Shakespeare Company mit dem Hamlet. Damit wäre er oder sie doch bestimmt nicht durchgekommen. Warum hat der Fußball?
Das hängt so ein bisschen von der Familie ab. Also in meiner Familie müsste ich Letzteres sagen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ah ja,
okay. Mit dem Ersten käme ich nicht durch und manchmal habe ich vielleicht auch Letzteres gesagt, um darüber zu täuschen, dass ich eigentlich Ersteres meine da. Es ist im Allgemeinen, Sie sprechen ja davon an, eine Männerwelt. Es ist allgemein akzeptiert, dass es zur Männerwelt gehört, obwohl das, wenn man genau hinschaut, wahrscheinlich auch nicht so stimmt, weil es genügend Männer gibt, die sich auch nicht für Fußball interessieren. Ich kenne eine ganze Menge da.
Und viele Frauen, die es trotzdem tun, ja.
Genau, Frauen, das ist ja auch eigentlich ganz erfreulich, dass der Anteil der Frauen, die Anteil am Spiel nehmen, zugenommen hat und vielleicht das auch so ein bisschen zivilisierend dann wirkt in dieser ganzen Fußballkultur. Aber es ist, Sie haben völlig recht, der Fußball hat so ein Gewicht, dass man schon drüber hinwegsieht, wenn jemand sich mit dem Fußball entschuldigt.
Kommt dieses Gewicht einfach dadurch zustande, dass es eben eine große Masse an Fans gibt? Liegt es an der schieren Masse?
Ja, es liegt natürlich an der schieren Masse. Das ist völlig richtig. Es wird ja manchmal ein bisschen überhöht, der Fußball ein bisschen überhöht als das letzte Lagerfeuer der Nation bezeichnet. Das halte ich, wie gesagt, überhöht. Das halte ich eigentlich sogar für regelrecht Quatsch. Aber die Masse macht es natürlich. Wobei die Masse dann auch wieder in der Masse überhöht wird. Ob das wirklich, wir sehen ja jetzt die Umfragen zum Neustart der Bundesliga, da stellen wir fest, dass die Mehrheit der Bevölkerung damit überhaupt nichts anfangen kann, dagegen ist. Unter dieser Mehrheit sind sicherlich auch Fußballfans, aber das deutet darauf hin, dass vielleicht es doch nicht so viele Leute sind in diesem Lande, die den Fußball für existenziell halten, wie der Fußball es manchmal gerne möchte.
Da sind wir jetzt genau an dem nächsten Punkt. Den Schritt müssen wir jetzt gehen, von der Beliebtheit des Fußballs zur Systemrelevanz, zur mutmaßlichen Systemrelevanz. Ist es eine tatsächliche Relevanz im System, die der Fußball hat?
Also, ich sag mal so, für mein persönliches System ist er relevant, weil ich über den Fußball viel über das Leben und die Menschen gelernt habe. Ich möchte ihn nicht vermissen. Für viele Menschen ist es aber eben halt nicht so. Und wenn wir das jetzt mal unterteilen in dieser ökonomisch oder kulturell und kulturell systemrelevant, ökonomisch ganz sicherlich nicht. Sein Umsatz beläuft sich erste und zweite Liga auf 4 bis 5 Milliarden. Euro per annum. Das entspricht etwa dem Umsatz der Kleintierindustrie in Deutschland. Arbeitsplätze, gut, das sind 50.000, da gibt es auch relevantere Industriezweige. Die kann man auch im Übrigen retten, wenn man nicht weiterspielt, indem man das Geld mal ein bisschen anders in diesem System verteilt. Und kulturell, sozial, jein, würde ich sagen. Es wird ein bisschen übertrieben. Ich finde, Jürgen Klopp hat die Dinge mal ganz gut auf den Punkt gebracht, gerade auch im Kontext der Corona-Debatte, indem er gesagt hat, Fußball ist die wichtigste aller unwichtigen Sachen. Und die wichtigste aller unwichtigen Sachen kann nicht wirklich systemrelevant sein.
Wir haben ja in der Sendung den Sprecher einer Fanvereinigung sagen hören, dass es zum Beispiel bei der Entscheidung, den Bundesliga-Betrieb eingeschränkt wieder aufzunehmen, nur um Kohle gegangen sei. Da hat der Fußball offensichtlich dann schon ein gewaltiges Gewicht, das möglicherweise über seine tatsächliche Relevanz hinausgeht. Hat der Fußball wirtschaftliche Dimensionen angenommen mittlerweile, die seiner Bedeutung, die Sie gerade skizziert haben, eigentlich nicht zukommen?
Nein, ich glaube auch die Wirtschaftsbedeutung ist nicht so groß. Das ist jetzt, was die Fans sagen, so ein bisschen mehr nach innen betrachtet. Man hat ja ein System aufgebaut, das offensichtlich so fragil ist, dass wenn ich 2 Monate mal nicht spiele, das ganze System zusammenbricht. Das hängt zusammen mit der hohen Abhängigkeit von Fernsehgeldern und dass ich immer am Anfang der Saison Ausgaben mache mit Blick auf zu erwartende Einnahmen, die dann aber sich manchmal nicht so ganz realisieren. Und ich glaube, in dieser Debatte haben sie irgendwann mal gemerkt, dieses Argument kommt gar nicht so gut an, weil alle wissen, welche Millionen dort verdient werden, auch in diesem Spiel. Und in dem Moment hat man dann die eine dicke Hose ausgezogen, die nächste dicke angezogen und sprach von dieser Systemrelevanz mehr im kulturellen Sinne, dass die Bevölkerung dies benötige, gerade jetzt angesichts des Lockdowns, dass das die ganze Bevölkerung entspannen würde etc. Und hat auch sehr geschickt geschafft, da die Politik mit ins Boot reinzuholen. Also offensichtlich waren auch Politiker der Auffassung, wie Herr Laschet beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, dass man damit punkten kann. Aber das ist ein letztendlich vorgeschobenes Argument. Es geht knallhart um wirtschaftliche Interessen. Bei einigen Vereinen geht es auch um ihre wirtschaftliche Existenz, überhaupt keine Frage. Und alles andere, das sind Girlanden, das ist Schmuck, also das ist nicht die Realität.
Der Kollege Martin Maria Schwarz, ein Fußballfan wohlgemerkt, hat in seinem Beitrag zu Beginn der Sendung gesagt, er finde nicht gut, dass jetzt gespielt wird und er halte es gesellschaftlich für eine Zumutung, dass der Profifußball seinen ohnehin schon vorhandenen Sonderstatus jetzt weiter festige. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das ganz ähnlich. Also man hat nämlich Sonderrechte eingeklagt, durchaus. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass man die Saison ordnungsgemäß zu Ende bringen wird. Das ist alles ein sehr fragiles Gebilde. Ich hätte es besser gefunden, man hätte gesagt, wir setzen das Ganze mal bis September, Oktober aus, wenn wir auf etwas sicherer Seite sind, wenn wir uns wirklich gründlich vorbereiten können auf diese neue Zeit, in der wir jetzt leben und vielleicht auch mal in Ruhe darüber diskutieren können, was läuft falsch in dem System und was können wir an diesem System ändern. So ist das hoppla hopp alles erfolgt, besonders schlimm ja in der dritten Liga, auch da wieder DFB sich da verhalten hat. Mittlerweile, heute habe ich dann gehört, man cancelt das erstmal in der dritten Liga, man verschiebt dann den Saisonstart. Also ich glaube, die Message, die davon ausgeht, ist nicht gewinnbringend für den Fußball. Ich glaube, dass der Profifußball ordentlich an Reputation in den letzten Wochen verloren hat, aufgrund einer miserablen Selbstdarstellung.
Eine unumkehrbare Entwicklung aus Ihrer Sicht?
Ich hoffe eigentlich nicht, aber vielleicht braucht es dafür auch eines neuen Personals an seiner Spitze. Ich glaube, dass wir im Nachgang erhebliche Diskussionen haben werden. Es gibt auch viel Unruhe im Fußball. Es gibt eine deutliche Entfremdung, jetzt nicht nur von Fans, was Fans und ihre Vereine anbelangt, sondern auch was Vereine und den Verband anbelangt. Und da bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung das in den nächsten Wochen, Monaten laufen wird.
Dietrich Schulze-Marmeling, Journalist und Autor unter anderem vieler Bücher über den Fußball. Vielen Dank. Auf jeden Ball, Brot und Geisterspiele. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Zum Schluss noch das, was wir bei Fußballspielen immer gleich am Anfang erfahren, nämlich die Mannschafts- bzw. die Teamaufstellung. Unser Team, das Tagteam, bestand in dieser Woche aus Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Doris Renk, Ulrich Sonnenschein, Dorothea Schuler und Tamara Marschalkowski. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, den Sie gerne auch mit hr2 Kultur verbringen dürfen.